Hallo und einen schönen guten Abend oder einen schönen Nachmittag hier bei der Privacy Week. Es ist Freitag, nein, Samstag, der 31. Es ist Halloween und wir sagen Hallo aus Wien. Bei uns zu Gast im nächsten Talk, ich freue mich ganz, ganz sehr, ist die Lisa Figers. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Lisa, du kümmerst dich um Privatsphäreagenten, Netzpolitik ist dein Thema, ist dein Steckenpferd und natürlich auch Verschlüsselung. Du arbeitest auch bei einem Cloud-Verschlüsselungsdienstanbieter Boxcryptor in Augsburg. Bist also nicht nur hobbymäßig, sondern auch tatsächlich beruflich mit dem Thema Verschlüsselung beschäftigt und hast uns nun einen Überblick mitgebracht zum Thema Bye-bye, Ende zu Ende Verschlüsselung. Du sprichst über Gesetzesinitiativen. Im Text steht drinnen in den USA, aber du hast so in den Vorbereitungen auch mitbekommen, dass es eben nicht nur in den USA etwas rund geht diesbezüglich, sondern auch an anderen Stellen dieser Welt. Ist es so?
Ja, da tut sich sehr viel, genau. Und darüber möchte ich heute einen Überblick geben.
Wunderbar. Dann, was soll ich sagen? Liebe Lisa, the stage is yours. Viel Spaß.
Vielen Dank. Ja, ich möchte eine kurze Einführung geben, warum wir heute über das Thema Gesetze sprechen, die sich mit der Abschaffung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung befassen. Da geht es zum einen darum, dass in großen Ländern wie den USA, wenn sich dort gesetzlich etwas ändert, was sich mit der Digitalwirtschaft im weitesten Sinne befasst, dann betrifft es immer sehr viele Leute auf dem ganzen Planeten. Genauso ist es ein großes Thema, dass wir uns natürlich nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene darum kümmern müssen, dass der Überwachungsstaat nicht weiter ausgebaut wird. Zudem ist einfach das ganze Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Argumentation, mit der sie abgeschafft werden soll, ein sehr komplexes gesellschaftliches Thema, was auch viele Menschen in vielen Ländern befasst. Das finde ich ja persönlich sehr spannend. Und wie eingangs schon gesagt, muss ich natürlich auch sagen, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung meine Miete auch bezahlt. Deswegen habe ich da natürlich ein Interesse dafür. Für den Anfang eine kurze Erläuterung, was die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung überhaupt ist. Ich werde das jetzt nicht auf technischer Ebene erklären. Da gibt es andere Stellen, wo man das nachlesen kann, aber dass man einen Kontext hat für das Thema. Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist das Besondere, dass eben ausschließlich die empfangende Person und die sendende Person die Inhalte auslesen können. Das bedeutet, dass das Unternehmen, das die Plattform anbietet, auf der die Nachricht ausgetauscht wird, das kann zum Beispiel ein Messenger sein oder der E-Mail-Provider oder so, hat keine Möglichkeit, den Inhalt der Nachricht im Klartext auszulesen. Dieses Verfahren findet zum Beispiel Anwendung auch bei Audio- und Videokommunikation. Da war jetzt ja gerade Zoom in den Medien, dass die das anbieten wollen, dass auch Videocalls Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Und ein großes Thema sind auch Cloud-Speicher. Das tut mir leid, hier fehlt jetzt ein Teil der Präsentation. Es ging einfach nur noch mal darum zu zeigen, an welcher Stelle die Nachricht sichtbar ist, nämlich beim Sender und beim Empfänger und an welchen Stellen bei der Übermittlung sie eben nicht im Klartext lesbar ist. Ich denke aber, das Prinzip wird auch ohne die schönen Pfeile hier auf der Präsentation deutlich. Entschuldigung, da ist so eine, dass sich das aufbaut. Okay. Also wer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzt, der stellt sicher, dass eben nur autorisierte Personen die Nachricht lesen können. Das ist natürlich wichtig für die private Kommunikation, aber es findet eben auch große Verwendung, wenn es um das Thema Patente geht. Denken Sie zum Beispiel an Industriespionage. Es ist im Gesundheitswesen sehr wichtig, wenn Patientendaten geschützt werden sollen. Journalismus ist auch ein nachvollziehbarer Anwendungsbereich, einfach weil man hier auch mit Themen wie Quellenschutz zu tun hat. Bei politischer Arbeit geht es zum Beispiel um Opposition, Unterdrückung, NGOs, solche Aspekte. Und dann haben wir natürlich rechtliche Aspekte, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung oder sowas wie Privatsphäre, Telekommunikationsgeheimnis und solche Dinge. Die es einfach notwendig machen, dass man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzt. Man kann also zusammenfassend sagen, dass das sehr verantwortungsbewusst ist, wenn man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet. Zunächst möchte ich jetzt über den EARNET Act in den USA sprechen. Das ist ein Gesetz, das von Abgeordneten beider Parteien eingebracht wurde. Wenn die Regie jetzt gerade auf die Slide zeigt, dann kann man sehen, ich habe die da so rot und blau eingeringelt, wie die Abgeordneten heißen, dass man ungefähr sehen kann, wie sich das auf Demokraten und Republikaner verteilt. Das ist eben so in den USA, das ist immer ein Gesetz, wird sozusagen gesponsert, also das heißt sozusagen namentlich von den Abgeordneten eingebracht. Die Amerikaner haben auch diese Besonderheit, dass die immer so sehr sprechende Abkürzungen für ihre Gesetze nehmen. Also in diesem Fall steht jetzt EARNET für Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies. Da geht es darum, dass man, Missbrauchsdarstellung von Kindern im Internet. In den Medien wird das Kinderpornografie genannt. Es hat natürlich absolut nichts mit Pornografie zu tun. Deswegen werde ich jetzt auch im weiteren Verlauf des Vortrags diesen amerikanischen Begriff CSAM verwenden, der für Children's Sexual Abuse Material steht, weil ich finde, dass das der Sache am nächsten kommt und die deutsche Ausführung einfach sehr lang und kompliziert ist. Genau, also das ist das offizielle Ziel dieses EARNET Act, dass diese Verbreitung von CSAM eben eingedämmt werden soll. Der Plan ist, die Unternehmen dazu zu zwingen, indem man ihnen sagt, dass die Haftungsbefreiung verdient werden muss, indem sie das Scannen von hochgeladenen Inhalten ermöglichen. Ich werde das jetzt auch gleich noch ein bisschen ausführen, weil das doch ein Move durch die Hintertür ist, dieses Gesetz. Deswegen muss man sich natürlich zum einen das Thema Haftungsfreiheit anschauen. Diese Section 230 von dem Communications Decency Act, der stammt aus dem Jahr 1966, ist eigentlich ja eine sehr wichtige Basis dafür, dass in den USA so viele von diesen großen, wichtigen Plattformen sind. Also zum Beispiel die sozialen Netzwerke. Diese Argumentation kennt man zum Beispiel auch von Mark Zuckerberg, die immer nur sagen, ja, wir sind ja nur die Plattform, wir können nichts für die Inhalte. Wenn er das sagt, bezieht er sich eben auf diese Section 230 von diesem Communications Decency Act. Und es passt eben den Behörden nicht so ganz, dass sozusagen da so viel, ja, im weitesten Sinne so viel Free Speech sozusagen passiert. Und deswegen gibt es verschiedene Ansätze, wie man Section 230 überarbeiten oder abschwächen kann. Ein Ansatz ist so ein Carve-out-Ansatz. Da geht es darum, dass man Ausnahmen bestimmt, dass zum Beispiel bestimmter Content nicht mehr durch Section 230 geschützt wird. Das wurde zum Beispiel bei Foster und Cesta gemacht. Da geht es um so Sexarbeit. Werde ich später auch noch ein bisschen ausführen. Oder eben, dass man Druckmittel einsetzt, wie zum Beispiel, dass die Unternehmen eben diesen Haftungsschutz für die Inhalte verlieren, beziehungsweise dieser Haftungsschutz an Bedingungen geknüpft wird. Und das ist das, worum es beim EARNET Act geht. Es gab verschiedene Versionen von dem EARNET Act. Das ist auch ganz normal im Gesetzgebungsverfahren. Ich denke aber, dass es jetzt ausreichend ist, wenn wir uns sozusagen mit der aktuellen Version befassen, die jetzt eben auch zur Verabschiedung ansteht. Und hier ist es wichtig, dass man dieses Moderators Dilemma versteht, was eigentlich jetzt sozusagen im letzten Schritt erst noch eingebaut wurde in das Gesetz. Das Problem war, dass der EARNET Act, obwohl er sozusagen ein Bipartisan-Gesetz ist, nennt man das, ist, dass es von beiden Parteien eingebracht wurde, ist es ein sehr umstrittenes Gesetz, auch innerhalb sozusagen der Parteien, nicht nur von der Zivilgesellschaft. Das sagt quasi aus, dass Also eigentlich soll die Haftungsfreiheit sozusagen nur aufrechterhalten werden, wenn Unternehmen eben dieses Scannen von Inhalten zulassen, so dass sie CSAM-Material herausfiltern können. Neuerdings wurde eben in der aktuellen Gesetzesfassung genau die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wieder ausgenommen, sodass der Einsatz von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung explizit nicht zum Verlust der Haftungsfreiheit führt, was eine sehr seltsame Sache ist, denn das macht für die Unternehmen die ganze Angelegenheit noch komplexer. Zum einen haben wir hier den Fall, dass das eigentlich bedeuten würde, dass man komplett alles Ende zu Ende verschlüsselt oder überhaupt nichts. Dann könnte man sozusagen die Haftungsfreiheit weiterhin behalten als Unternehmen. Aber das passt überhaupt nicht zu dem eigentlichen Ziel des Gesetzes. Also was sozusagen die Sponsor von diesem Gesetz auch der Öffentlichkeit versprochen haben. Und dazu entsteht ein sehr großes Problem, dass eigentlich dieses Verfahren wiederum in Widerspruch steht zu Gesetzen, die bereits jetzt auf Ebene der verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten gelten, sodass eigentlich überhaupt nicht klar ist, wie jetzt ein einzelnes Unternehmen sozusagen sich sowohl an den Earn It Act als auch an die Gesetze des Staates halten kann, in dem es sitzt. Aber in der jetzigen Version ist eben das, Judiciary Committee heißt es, hat dieser Version von dem Gesetz zugestimmt. Und jetzt steht es eben zur Abstimmung bereit. Es ist auch insofern noch weiter inhaltlich sehr, sehr verwirrend, weil CSAM eben durch den Earn It Act von dem Section 230 ausgenommen werden soll. Allerdings sind alle Bundesverbrechen bereits von Section 230 ausgenommen und CSAM ist eben auch, also das Verbreiten und so hoch runterladen von diesem Material ist bereits als Bundesverbrechen eingestuft, weshalb das eigentlich gar nicht notwendig ist, diese Ausnahme. Außerdem folgt aus dem Earn It Act, dass eigentlich die Unternehmen viel mehr noch, sozusagen die Leute, die Inhalte hochladen oder einreichen, viel mehr prüfen muss, beziehungsweise auch die Identität feststellen muss, um dann eben den Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, die Personen zu finden, die das Material hochladen. Und das ist eigentlich nur möglich, wenn man also noch mehr Daten sammelt, als man bisher schon hat als Anbieter einer Plattform. Das heißt, für die Bürger eigentlich, also diese Plattform nutzen wollen, ein Verlust von Datenschutz und Privatsphäre, zum Beispiel, weil es erschwert wird, anonyme Accounts zu erstellen. Das letzte ist ein Punkt, der immer wieder eine Rolle spielt, nicht nur im Rahmen von dem Earn It Act, ist, dass Unternehmen in die Position kommen, ein staatlich erwünschter Zensor zu sein, was wiederum auch in den USA absolut zu verfassungsrechtlichen Problemen führen würde, würde das so verabschiedet werden. Aktuell befinden wir uns im Gesetzgebungsverfahren an der Stelle, dass eigentlich jetzt die finale Version des Earn It Act vorliegt. Als nächstes müsste das dann sowohl im Senat als auch im Haus verabschiedet werden und dann hätte der Präsident 10 Tage Zeit, um das entweder halt zu unterschreiben oder sein Veto einzulegen. Jetzt ist ja bekannt, dass sich in den USA gerade viel tut. Es ist deshalb nach meinem Kenntnisstand jetzt nicht absehbar, wann das weiter verfolgt werden soll. Man nennt es so irgendwie auf den Kalender gesetzt werden soll für die nächste Sitzung. Wir müssen das aber natürlich absolut im Auge behalten. Kurze Trinkpause. So, genau. Ich bin tatsächlich persönlich hauptsächlich durch den Widerstand gegen den EARNIT Act auf dieses Gesetzesvorhaben aufmerksam geworden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es von beiden Parteien heftige Widerstände gibt. Es tut sich aber eben auch in der Zivilgesellschaft sehr viel. Also es gibt verschiedene Petitionen und ich möchte da jetzt drei Organisationen oder NGOs vorstellen, die sich dem Thema explizit angenommen haben, die Electronic Frontier Foundation, Fight for the Future und die Mozilla Foundation. Da kann man auch mitzeichnen, man muss da nicht unbedingt amerikanischer Bürger sein, beziehungsweise das wird nicht abgefragt. Das lohnt sich sicherlich, da einen Blick drauf zu werfen, wer jetzt ohnehin gerade am Rechner sitzt. Außerdem, interessant, gab es eben auch von den Sexworkern einen großen Widerstand. Das ist jetzt hier ein Screenshot von einem Instagram, wenn man sozusagen die Suche eingibt. Ich habe hier am Rand auf dem grünen Feld, sieht man den Hashtag, der da hauptsächlich verwendet wird, also Stop EARNIT. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum jetzt gerade die Sexworker so, ja, also sich mit dem Thema befassen. Das liegt daran, dass die einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit solchen Gesetzesänderungen. Da ging es damals um FOSTA, auch ein Gesetz. Habe jetzt leider gerade nicht parat, worum es da gezielt ging, aber das Resultat war, dass die Seite backpage.com ausgeschalten wurde, auf der Sexarbeiter sozusagen ihre Dienste angeboten haben. Ich glaube, die konnten auch online so irgendwie live Sessions machen, aber es ging auch um die Vermittlung von Angebot und Nachfrage. Jedenfalls hat das Schließen dieser Seite dazu geführt, dass die Sexarbeit sich wieder auf die Straße verlagert hat und dieser Arbeitsplatz ist ungleich gefährlicher, als wenn das im Internet stattfindet. Da ist jetzt beispielhaft San Francisco zu nennen. Die haben einfach, was steht hier, genau, verdreifacht sozusagen die Verbrechen, die mit Sexarbeit in Verbindung stehen, also wo zum Beispiel Freier übergriffig geworden sind oder so, was auch zu Toten geführt hat. Und deswegen ist vor allem diese Branche und diese Gruppe von Internetnutzern sehr hellhörig und sehr aktiv, wenn es darum geht. Genau. Die große Frage ist natürlich, indem man sozusagen per allgemeiner Überwachung CSAM aus dem Internet rausfiltert, kann man dadurch tatsächlich Kinder schützen, so wie es vorgegeben wird. Das eine ist, dass, wie ich vorhin erläutert habe, die ganze rechtliche Situation sehr verworren ist, so dass man eigentlich erstmal warten muss, bis sich Unternehmen oder Opfer durch verschiedene Instanzen in den USA klagen, damit man dann am Ende weiß, ja, wie wird das Gesetz jetzt ausgelegt oder verstanden? Also wir haben ja in den USA immer das Thema mit den Präzedenzfällen. Da muss sozusagen erstmal einer geschaffen werden, bis man als Unternehmen einfach weiß, wie man sich jetzt verhalten soll. Das heißt, wir haben es hier mit einem Thema zu tun, was eigentlich erst nach Verabschiedung des Gesetzes in mehreren Jahren dann klar ist, wie es umgesetzt werden soll. Das andere ist, dass der Fokus sehr stark darauf liegt, das Material eben zu filtern. Aber das ist leicht nachvollziehbar, dass das nicht automatisch dazu führt, dass die Kinder, die auf den Bildern zu sehen sind, dass die deshalb, aus ihrem Umfeld gerettet werden oder da zu einer Heilung kommen. Eigentlich kann man das so sagen, ich fand dieses Zitat ganz schön, dass they are exploiting children to end the exploitation of children online, dass es eigentlich auch sozusagen ein Missbrauch an den Kindern ist, die als Vorwand zu nehmen, um eigentlich den Überwachungsapparat auszubauen. Ich möchte jetzt nach dem EARNIT Act und den USA auch in andere Länder gucken, weil das natürlich nicht weniger wichtig ist. Zunächst gab es hier von den Five Eyes Plus oder Plus eine Stellungnahme, die wurde jetzt, ich glaube, vor 10 Tagen erst veröffentlicht. Das ist ein sogenanntes International Statement von Five Eyes, also sind United Kingdom, Australien, Kanada, Neuseeland und USA. Und diesem International Statement angeschlossen haben sich Indien und Japan. Das ist jetzt ja nicht direkt irgendwie eine Gesetzesvorlage oder sonst irgendwas. Es ist eher, dass sie sozusagen der Öffentlichkeit mitteilen, dass sie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als Risiko bezeichnen für die öffentliche Sicherheit. Und sie begründen das damit, dass sozusagen sexueller Missbrauch von Kindern ja ermöglicht wird, dass gewalttätige Straftaten passieren. Das ist nicht weiter erläutert. Sie beziehen sich aber auch auf Terror und die Planung von Anschlägen. Und das Paper geht quasi darum, dass die Technologiefirmen doch freundlich gebeten werden, bitte künftig technisch da Lösungen anzubieten, wie man gleichzeitig die Öffentlichkeit und die Privatsphäre schützen kann. Also mit Öffentlichkeit ist in dem Falle gemeint die Verhütung von Verbrechen, die ich eben aufgelistet habe. Ja, sie bezeichnen Verschlüsselung als sehr wichtig und als einen existenziellen Anker für das Vertrauen in die digitale Welt. Gleichzeitig sagen sie aber, dass stellen sie das quasi in Frage, dass die öffentliche Sicherheit nicht geschützt werden kann, ohne die Privatsphäre oder die Cybersicherheit zu beeinträchtigen. Genau, so sieht das dann aus. Ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Das ist so ein blödes Textdokument. Ich habe mir da irgendwie noch, weiß ich nicht, tolle Siegel oder so erwartet. Kann man zum Beispiel auf gov.uk runterladen, dieser Plattform United Kingdom, wo sie eben diese ganzen Dokumente für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Aber jedes dieser Länder bietet dieses Statement an. So, Australien ist ein besonderer Fall. Die haben nämlich das Verbot von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schon als Gesetz verabschiedet. Und zwar nennt sich das Assistant and Access Act. Jetzt habe ich leider nicht aufgeschrieben, wann der verabschiedet wurde. Ich glaube, es war 2018. Man hat jedenfalls schon erste Zahlen darüber, wie oft es eingesetzt wurde. Ich denke, das muss man jetzt gar nicht so sehr im Detail anschauen, aber es gibt so ein dreistufiges Verfahren, wie man erstmal freundlich bei einem Unternehmen anfragt als Strafverfolgungsbehörde und sagt, hey, könnt ihr bitte? Und das steigert sich dann. Die Australier sind aber sehr unglücklich mit diesem Gesetz, also vor allem natürlich die IT-Branche, weil zum Beispiel diese Regulierung sich nur auf australische Unternehmen bezieht, aber nicht auf Services, die in Australien angeboten werden. Das heißt, die Nutzer wandern einfach in einen anderen Dienst ab. Auch ein bekanntes Problem, wenn man die Sicherheit von Diensten aufweicht. Außerdem haben sie diesen Richtervorbehalt erst also sozusagen nur im letzten Schritt eingebaut. Und ganz komische Sache finde ich, dass auch Hersteller von Teilen, die für den Bau von elektronischen Geräten benötigt werden, auch unter dieses Gesetz fallen. Das heißt auch, also sozusagen auch wenn man Kabel herstellt, muss man eigentlich den Strafverfolgungsbehörden ermöglichen, sozusagen Gesetze zu verfolgen, die dann später mit den Geräten begangen werden, in denen die Kabel sind. So habe ich das zumindest verstanden. Genau, und es ist dadurch, dass die Hürden für die Strafverfolgungsbehörden so niedrig sind, wurde das Gesetz quasi so gestaltet, dass sie das ständig anwenden können, weil das Maß ist sozusagen Strafen, die würden die Täter verurteilt werden, die Leute 3 Jahre ins Gefängnis kommen. Das ist zum Beispiel auch bei der Behinderung anderer, bei der Ausübung politischer Rechte der Fall, was sicherlich also zu Grenzfällen führen könnte. Die haben in den ersten 12 Monaten haben sie das Gesetz offiziell, also im unteren zweistelligen Bereich angewendet. Das war aufgeschlüsselt nach diesen 3 Stufen. Allerdings fallen bestimmte Behörden gar nicht unter die Meldepflicht, sodass man gar nicht weiß, ob die das vielleicht tausendfach eingesetzt haben. Es gibt auch keine Möglichkeit, das rauszufinden. Genau. Dann schauen wir als nächstes in die Europäische Union. Da gibt es den Herrn Gilles de Kerckhoff. Das ist der Antiterror-Koordinator der Europäischen Union, der, Entschuldigung, ganz besonders dieses Assistant and Access Act aus Australien sehr lobt und als großes Vorbild nimmt und auch den EarnIt Act mehrfach schon sehr lobend erwähnt hat. Und sein Ziel ist sozusagen, dass unregulierte Verschlüsselung gebrochen werden soll. Jetzt haben wir in der Europäischen Union die Situation, dass die E-Privacy-Richtlinie ja schon besteht. Die wird sowieso am 21. Dezember erweitert werden um sogenannte nummernunabhängige Messenger. Das heißt sozusagen alle Kommunikationsformen, die nicht im weitesten Sinne an eine Telefonnummer geknüpft sind, also bestimmte Messenger, E-Mail, ich habe das hier so aufgeschrieben, Webmail, Internettelefonie und so weiter. Auf diese Dienste wird die E-Privacy-Richtlinie ab dem 21. Dezember ohnehin ausgewertet. Das heißt, dass dann natürlich strengere Privatsphäre-Richtlinien gelten. Jetzt ist es so, dass aktuell schon seit mehreren Jahren manche Anbieter sozusagen freiwillig Uploads nach CSAM scannen. Da sind zum Beispiel zu nennen der Facebook Messenger. Microsoft hat da ein großes Programm mit der Software PhotoDNA und ja, so Online-Gaming-Anbieter, die sind da nicht so groß wie Facebook und Microsoft. Diese müssten dann dieses automatische Scanning einstellen wegen der E-Privacy-Richtlinie. Und also einerseits herrscht ein bisschen Verwirrung, dass es sozusagen den Verantwortlichen jetzt erst auffällt, weil der 21. Dezember ist ja jetzt nicht mehr so weit weg. Deswegen wurde im September, wenn ich jetzt richtig liege, eine E-Privacy Derogation vorgeschlagen, also eine Ausnahme von der E-Privacy-Richtlinie, die dann eben den Unternehmen ermöglicht, weiterhin nach CSAM zu scannen. In dieser Ausnahme nur sozusagen Unternehmen können das weitermachen, die das bereits jetzt schon machen und damit wie haben Sie geschrieben, eine erprobte Technologie verwenden. Nur etablierte Technologien und so weiter. Diese Ausnahme soll gelten 5 Jahre lang, also das wäre dann der 31. Dezember 2025. Das würde bedeuten, dass eigentlich die private Kommunikation im Internet weniger geschützt wäre als ein Briefgeheimnis oder sozusagen der Inhalt eines Briefes, der postalisch verschickt wird. Wogegen natürlich die bekannten Akteure jetzt in Europa Sturm laufen. Also ich habe hier auch mal ein Screenshot von Twitter mit reingemacht. Natürlich befasst sich auch der CCC damit. Und ich möchte hier auch den Raphael Breyer empfehlen, der Piratenabgeordneter in der Europaparlament ist und da sehr viel dazu da aktiv ist und sehr dagegen vorgeht. Das ist eine sehr gute Quelle. Und ich beziehe mich da auch auf ihn, wenn er sagt, dass eine große Gefahr ist sozusagen die Aufweichung dieser Filter auf andere Themen. Also aktuell geht es jetzt nur darum, dass die Unternehmen das weitermachen dürfen, also freiwillig, was sie jetzt schon machen. Es steht aber bereits fest, dass aus diesem Dürfen dann im nächsten Jahr ein Müssen wird. Also das hat auch die Ylva Johansson, die EU-Kommissarin, die sich dem Thema angenommen hatte, ganz klar gesagt. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, wenn man sozusagen einmal diesen Weg bereitet hat, dass man den ausbreiten kann, sagen, ja, wir wollen jetzt auch nach Terror scannen oder Drogenhandel oder anderen Verbrechen oder was eben künftig dann als Verbrechen eingestuft werden könnte. Und auch ein bekanntes Gegenargument gegen solche Scan-Methoden ist, dass eigentlich das Internet für alle dann unsicher wird, weil die Leute, die wirklich was Böses im Sinn haben, was Böses oder ein Verbrechen planen, für die besteht immer die Möglichkeit, sich selber sichere Kommunikationswege zu schaffen. Das ist nicht besonders schwer. Aber alle anderen Nutzer werden sozusagen, für die wird die Kommunikation unsicher, was ja eigentlich nicht das Ziel sein kann. Also, dass die Bürger unter Generalverdacht gestellt werden und Verschlüsselung allgemein untergraben wird mit dieser E-Privacy Derogation. Jetzt hat die Europäische Union, also die Kommission genauer gesagt, so eine Expertenbefragung gemacht. Ich kann es mal kurz vorlesen, von Microsoft, Google, Europol, verschiedenen Polizeibehörden, von Geheimdiensten und ganz wichtig von diesem National Center for Missing and Exploited Children haben sie eben die Leute befragt, was sie jetzt davon halten, von der sozusagen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder wie kann man damit umgehen, dass man Material filtert, ohne die Privatsphäre zu verletzen. Und das Ergebnis ist, sind irgendwie 10 verschiedene Methoden, die man da anwenden kann, die teilweise verworfen wurden oder als man müsste das noch weiter erforschen. Aber aktuell sozusagen als Favoriten werden genannt Methoden, die auf denen Hashes erstellt werden von zum Beispiel einem Bild, was man hochlädt und diese Hashes dann nicht auf dem Gerät des Anwenders, sondern auf irgendwelchen Servern dann abgeglichen werden, sodass nach dem Erstellen dieses Hashes trotzdem die Nachricht Ende-zu-Ende verschlüsselt rausgehen kann. Genau, das habe ich hier nochmal ein bisschen genau beschrieben, aber ich denke, das müssen wir jetzt nicht nochmal so tiefer drauf eingehen. Genau zu dem Zeitpunkt, als ich mir gedacht habe, oh, vielleicht ist mein Vortrag doch ein bisschen trocken. Ja, wer interessiert sich denn für diese ganzen Gesetze? Hat Ashton Kutcher einen Tweet geschrieben, und zwar an Saskia Esken, eine der beiden Vorsitzenden der SPD, und hat sie quasi auf das Thema Privatsphäre und Schutz von Kindern angesprochen. Und ich weiß nicht, ja, wer es mitbekommen hat, also ganz Twitter war so, oh mein Gott, was will Hollywood von der SPD? Tatsächlich ist die Auflösung, dass Ashton Kutcher selbst bei einer Firma investiert ist, oder das ist so eine Art Stiftung, auf alle Fälle ist er da einer der Inhaber, die nennt sich Thorn, also Dorn auf Deutsch. Ich habe unten auch die URL nochmal aufgeschrieben, wer sich es anschauen mag. Er bietet quasi selber so eine Scanning-Software an, mit der man dieses Material erkennen könnte. Das war die Auflösung für diesen rätselhaften Tweet, warum er sich explizit an Saskia Esken wendet. Das ist nicht überliefert. Sie ist ja sicherlich eine einflussreiche Persönlichkeit. Man hätte jetzt aber vielleicht eher erwartet, dass er sich an jemand auf EU-Ebene wendet, weil seine Firma jetzt nicht namentlich genannt, aber doch nachvollziehbar über andere Netzwerke sehr stark in diesem aktuellen Lobbyismus, Lobbykampagne mit involviert ist, die eben diese E-Privacy Derogation vorantreiben möchte. So, jetzt schauen wir noch einen kurzen Blick nach Deutschland. Hier wird gerade gesprochen über das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Da geht es vor allem darum, dass Tätigkeiten wie Besitzverschaffung steht da. Das ist wahrscheinlich so ein juristischer Begriff, die sich mit CSEM beschäftigen. Da sollen die Strafen im weitesten Sinne erhöht werden, beziehungsweise die Einstufung als Verbrechen, das wird sozusagen verschärft. Da geht sehr viel um das Strafgesetz. Aber auch hier sind sozusagen Schritte mit eingeplant, die sozusagen die digitale Durchsuchung ermöglichen sollen oder vereinfachen sollen. Da war jetzt die erste Lesung im Bundestag war gestern. Jetzt geht es in die Ausschüsse. Also muss man beobachten, wie es da weitergeht. Genau, das ist der Gesetzesentwurf. Ich sehe schon die Zeit. Ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass auch hier der Applaus aus der rechten Ecke kommt. Das ist nämlich ein wichtiges Thema, das ich jetzt auch in der Kürze der Zeit gerne noch ansprechen möchte. Wir haben das Thema dokumentierter Kindesmissbrauch, wo Bilder erstellt werden, ist allgemein ein globales Problem, bei dem zum Beispiel Armut eine sehr große Rolle darstellt, weil Familien wenig, in manchen Ländern wenig Möglichkeiten haben, sonst irgendwie Geld dran zu schaffen, als solche Materialien zu erstellen. Und da hat Corona natürlich sich sehr verstärkend ausgewirkt, weil teilweise Armut drastisch verstärkt wurde, aber natürlich auch die Nachfrage gestiegen ist durch mehr Online-Zeit, mehr, ich nenne es jetzt mal Langeweile auf Seiten der Konsumenten. Sehr wichtig in diesem Kontext ist, dass sich QAnon in diese auf dieser Welle mitsurft. Die haben sich dieses ganze Save Our Children-Thema sehr unter den Nagel gerissen und argumentieren eben auch, wir müssen unsere Kinder schützen. Es gibt ganz viele Verbrechen gegen Kinder. Und wenn du nicht auch dafür bist, Kinder zu schützen, dann bist du automatisch gegen uns und sowieso ein schlechter Mensch, weil wer kann denn was dagegen haben, Kinder zu schützen? Ich möchte nur kurz ansprechen, da gab es das Thema mit Pizzagate und dass den Kindern irgendwie Blut, also ein Bestandteil ihres Blutes ausgesaugt wird. Ich denke, die Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen, sagt man ja, haben viele schon gehört. Aber sie machen das eben jetzt verstärkt auch in Europa beziehungsweise gewinnen hier an Einfluss. Und es ist einfach eine Argumentation, bei der sehr viele Leute, die sich nicht damit beschäftigen, leicht sozusagen auf das Thema hereinfallen. Ansonsten haben wir es ganz oft mit falschen Darstellungen, falschen Zahlen zu tun. Um ein Beispiel zu nennen, also ich habe jetzt, wer parallel lesen mag, gerne, in den USA wird sozusagen sehr oft diese Zahl von 800.000 Kinder werden jedes Jahr entführt oder vermisst und tauchen nie wieder auf. Diese Zahl kommt aus einem ganz anderen Kontext zustande und tatsächlich Kinder, die verschwinden und nicht wieder auftauchen, haben wir ungefähr 115 pro Jahr. Das ist scheiße, keine Frage. Ich hoffe, das darf man hier sagen. Aber ich möchte damit zeigen, also sozusagen, wie weit die emotionale Argumentation und das tatsächliche Problem teilweise auseinanderliegen. Ich habe noch Verschiedenes hier zu der Software rausgesucht. Das könnte ich vielleicht in der Fragestunde später noch zeigen. Wir haben, ich glaube, das war in dem Talk mit dem Bruce Schneier auch schon ein Thema, dass man eben, also aktiv werden muss, sich einmischen soll, dass man sich Verbündete suchen soll. Ich habe hier verschiedene Organisationen aufgelistet, die sich auch um das Thema Verschlüsselung kümmern, bei denen man zum Beispiel spenden kann, unterschreiben kann, die durch Retweets und Weitererzählen unterstützen kann. Grundsätzlich muss man sich aber auch, wenn man in dem Bereich jetzt aktiv wird, so wie ich, immer bewusst sein, dass man schlecht gewinnen kann gegen das Argument, ja, aber wir wollen doch Kinder beschützen. Deswegen ist mein Statement zum Schluss, dass wir wirklich aufpassen sollen als Gesellschaft, dass wir nicht unsere Standards für Sicherheit, Privatsphäre, aber auch sonst im Leben daran bemessen sollten, was Verbrecher tun oder möglicherweise tun könnten. Damit möchte ich jetzt schließen und euch entlassen und übergebe wieder an die Redaktion und an den Jürgen. Vielen Dank.
Wunderbarer Talk und natürlich auch perfekt in der Zeit, wie zu erwarten. mit Ashton Kutcher hätte ich nicht gerechnet.
Aber mit QAnon schon.
Mit Pizza geht natürlich auch. Es ist ja immer die Geschichte ist ja altbekannt. Die Argumente, die da kommen, sind entweder Terrorismus oder Kinderpornografie. Beides sind natürlich ernstzunehmende Probleme, brauchen wir nicht sprechen. Aber wie du sie ja völlig richtig sagst, wird das in diesem Kontext dann immer völlig verquer dargestellt und das passt natürlich überhaupt nicht zusammen zu den tatsächlichen Zahlen. Das ist ja immer so das Problem an Fake News. Ein kleines Quäntchen Wahrheit steckt schon drinnen. Ne? Wir brauchen nicht drüber sprechen. Es gibt Terrorismus, es gibt Kinderpornografie und wir müssen was dagegen tun. Aber daher sind diese Begehrlichkeiten natürlich nachvollziehbar. Ja, das verstehe ich, dass Regierungen das wollten weltweit. Aber wie sich ja immer auch in Analysen und Studien zeigt, der mögliche Nutzen, also der mögliche Nutzen, fällt ja nicht einmal ansatzweise in den Bereich von überschaubar. Hast du da irgendwie was parat, wie wenig das alles bringt?
Auch in diesem Bereich gibt es sehr viele Quellen, die sich auch widersprechen. Also ich kann sagen, dass ich mich mit Leuten unterhalten habe, die sozusagen auf der Seite der Strafverfolgung stehen und sagen, also Verschlüsselung ist eigentlich nicht unser Problem. Wir haben andere Probleme, die uns sozusagen als Steine in den Weg gelegt werden bei der Analyse der Daten oder beim Finden der Täter. Auf der anderen Seite haben wir wie sagt man, also zum Beispiel das BKA, das sagt, ja, die Zahlen von sexuellem Missbrauch gehen eigentlich zurück. Jetzt habe ich aber ja auch schon erläutert, dass es eigentlich ein globales Problem ist. Wir haben da, ich glaube, die Philippinen sind da sozusagen sehr als Land bekannt, aus dem Material kommt. Da sind die Zahlen kaum verfügbar, zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Es ist tatsächlich jetzt für uns als Laien schwer einzuschätzen. Deswegen, ich habe fast alles jetzt auch genannt, was ich gefunden habe. Aber was bleibt, ist, dass es sozusagen auf der emotionalen Ebene stark überhöht wird und das Problem vergrößert wird. Interessant ist übrigens auch, dass diese Organisationen, die sich eben für die Entfernung des Materials stark machen, sagen, das muss unbedingt aus dem Internet, weil die Kinder, wenn sie dann sozusagen aus diesem schlechten Umfeld entfernt wurden oder ja, als gerettet werden, die brauchen die Entfernung des Materials für ihre Heilung. Das ist eine Sache, die zum Beispiel von Psychologen, die sich mit diesen Fällen vor Gericht befassen, ganz stark bezweifelt wird, dass das so eine Rolle spielt bei der Therapie. Also es ist wie vieles im Leben wesentlich komplexer, wenn man ein bisschen genau auf das Thema schaut. Aber was auf alle Fälle falsch am Platz ist, sind eine emotionale Herangehensweise von
Ja, klar.
Laien, mit der wir es hier hauptsächlich ja zu tun haben. Also dieses Save the Children ist in dem, wie haben die das genannt, Pastell-Instagram oder so Mommy-Blogger, die sind natürlich schnell dabei zu sagen, ja, wir müssen die Kinder schützen und teilweise, ich habe mir Fotos angeschaut, weinende Frauen, die dann sagen, oh Gott, wir müssen was tun, 800.000
Aber
Kinder
das
und so.
wissen wir natürlich alles,
Unseres ist
das
das
ist halt
nächste,
durch
ja.
Kommunikation gespielt, all diese Themen. Ja,
Genau, ja.
das ist keine Frage.
Und das ist auch ein bisschen mein Anliegen hier, das ein bisschen aufzudecken. Ja, ich denke, das Publikum hier ist schon relativ aufgeklärt, aber dass man da ein bisschen wach ist, ja, auf diese Postings und so.
Absolut. Eine Frage haben wir hier noch. Wie schätzt du jetzt eigentlich, ich weiß, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die nahe Zukunft betreffen. Wir haben ja in Kürze eine so kleine Wahl hier in den USA. Denkst du, dass das, also ich frage nicht, ob du wissen wirst, wer gewinnt. Das ist ja spannend wie nie. Die Frage ist, wird es einen Unterschied machen, realpolitisch, ob jetzt Biden oder Trump tatsächlich Präsident
Du
wird? Also
meinst,
einer von beiden wird es werden, nehmen wir mal an. Aber hat das tatsächlich, glaubst du, einen relevanten Einfluss auf diese Begehrlichkeiten der Geheimdienste? Denkst du, dass sich da was bewegen wird?
also das im Großen und Ganzen kann ich es tatsächlich überhaupt nicht einschätzen. Da bin ich nicht tief genug drin. Ich habe aber persönlich eine Vermutung, da muss ich auch sagen, das ist meine eigene Theorie. Wie ich dargestellt habe, ist es gerade dieser Earned Act eigentlich so eine verfahrene Sache, die kann gar nicht mehr zu einem guten Gesetz werden. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung und die Hoffnung, dass das irgendwie hinten runterfällt. Also, dass das jetzt nach der Wahl erstmal andere Sachen sicherlich wichtiger sind, aber dass sich dann vielleicht ja niemand mehr findet, der das irgendwie wirklich vorantreibt und dass sie mit was Neuem eher kommen werden, was sich einen anderen Hebel sucht oder so. Das ist aber wirklich jetzt meine Laienmeinung, nachdem ich mich jetzt mit den Sachen befasst habe, weil das ist also so ein seltsames Gesetz mittlerweile geworden nach verschiedenen Änderungen, dass eigentlich damit niemand mehr einen Blumenstrauß gewinnen kann, also keine der Parteien. Ja. Das war jetzt eine Frage aus dem Publikum, oder? Jetzt höre ich dich nicht mehr. Tut mir leid, du bist jetzt stumm
ja,
bei
ja,
mir.
Ja,
ah ja, okay.
Wenn ich mit der Technik überfordert bin. Liebe Lisa, vielen, vielen Dank. War super spannend. Du bist jetzt auch dann in wenigen Minuten einmal durchschnaufen und in Ruhe noch was trinken in unserem Pausenraum und ja. Stehst für weitere Fragen zur Verfügung. Ihr findet den Pausenraum entweder hier oder hier unten über den Button beziehungsweise über den Link privacyweek.at Pausengespräche. Ja, ich sage nochmal herzlichen Dank und bis bald.
Schönen Abend. Vielen Dank für deine tolle Hilfe. Hat Spaß gemacht.
Danke.
Tschüss.